Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Wir sind heute, wir, Rainer Lemm und ich, Rainer Lemm, Fondsmanager, Börsibis Postes Follower Fund und alle anderen Börsibis Fonds natürlich auch, sind heute wieder den Insidern auf der Spur. Wir haben einen ganzen Sack voller Käufe und Verkäufe, deswegen fangen wir gleich mal an. Wir haben einmal Kali und Salz bei den Käufen. Da hat Christian Meyer, Vorstand, für eine relativ kleine Menge gekauft, aber dann hat ein anderer Vorstandskollege zugelegt. Und das fanden wir, Kali und Salz ist ja ein spannender Wert. Und das fanden wir eben so spannend, dass wir uns mit dem Thema Kali und Salz auch befassen.
Ich habe beides. Ich habe mich beschäftigt und befasst.
Ja.
Kali und Salz hatten wir noch nie hier. Was ist das überhaupt? Die machen hauptsächlich Kali und Magnesium als Düngemittel, aber auch Salz für Winterstreuung und so weiter. Dort gibt es ein weltweites Oligopol, also eigentlich nur 5 Spieler am Markt, nämlich die Amis in Anführungsstrichen und die Kanadier, Nutrien heißt das. Dann gibt es die Mosaic Group. Und dann noch Belarus-Kali und Ural-Kali. Genau. Der Name ist Programm, also die Länder sind ja tatsächlich so zuzuordnen. Und K&S ist der fünfte im Bunde mit 9% Marktanteil global. Also Oligopol, und das war auch immer Problem bei den ganzen Preisschwankungen in diesem Kali-Bereich. Wir haben also wirklich einen Schwalbezyklus hinter uns. Ursprünglich war Kali und Salz der Start der Nullerjahre. Damals war die Aktie auch bei 90 Euro. Dann gab es aber Kartellprobleme. Der Nutrien-Vorgänger und Belarus und Ural haben 70% des Markts kontrolliert und wollten dann die Preise festlegen. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil sich nicht nur die Verbraucher, sondern die Staaten gewehrt haben. Und so ist das Ganze dann auch wirklich dann richtig unter Druck gekommen. Und die Aktie ist von 90 Euro über 35 Euro, 22 gab es nochmal ein schönes Revival, auf heute 12 Euro gefallen und hat also nochmal 2/3 verloren seit 22. Muss man dem Kauf deswegen folgen? Nein, natürlich nicht. K&S wird in diesem Jahr, laufendem Jahr, vermutlich einen Verlust machen. Was in 26 besteht, ist aufgrund dieses volatilen Marktes völlig unklar. Das heißt, wir haben eine sehr schlechte Prognostizierbarkeit. Deswegen würde ich hier grundsätzlich im Gegensatz zum CEO Christian Meyer die Finger weglassen. Übrigens ist sein Kauf Teil eines Antrittspaketes, weil er erst seit 1.6. neuer CEO geworden ist.
Okay, gut, dann lassen wir das mal schön bleiben. Dann haben wir einen Finanztitel, Deutsche Pfandbriefbank, ein uraltes, urdeutsches Unternehmen. Da hat, das fand ich auch spannend, obwohl der Gegenwert vergleichsweise gering war, Markus Schulte, Vorstand, und auch Josef Jörn, auch Vorstand, haben da gekauft. Soll man dann eher dem folgen?
Auch nicht, nein.
Auch nicht?
Okay. Nein. Ganz kurz historischer Rückblick, weil Sie recht haben. Uralt heißt hier seit 1869 als Bayerische Handelsbank gegründet. Also typische Gründerzeit damals. Dann hat das jahrelang auch mal so vor sich hingeschmuggelt und ist dann 2000 im Konsolidierungsprozess mit mehreren Übernahmen größer geworden, ist aber dann erst berüchtigt geworden im Rahmen der Hypo Real Estate, die 2008 pleite gegangen ist. Die EU-Kommission hat dann darauf bestanden, dass für die Deutsche Pfandbriefbank als Filetstück aus der Hypo Real Estate dann ein IPO, ein Börsengang bis 2015 stattfindet. Das war dann auch in 2015 und seitdem können wir die Aktie auch selber kaufen. Der Staat war damals auch 20% Aktionär. Er ist inzwischen ganz raus. Es gibt kaum noch Großaktionäre. Die Ruhrkohle AG Stiftung ist mit 3% das Größte. Ansonsten nur Streubesitz. Aber es gibt wiederholt Probleme in den USA, weil eben auch die Deutsche Pfandbriefbank entgegen ihrem Namen viel Geschäft in den USA gemacht hat, das ist sehr volatil, vielleicht auch ein bisschen inhaltlich etwas fragiler. Inzwischen hat man sich entschieden, dort kein Neugeschäft mehr zu machen und bestehende Sachen zu überprüfen. Aber die Gewinne sind wirklich stark, stark unter Druck. Das KGV ist immer noch hoch, trotz der Gewinnwarnung und all diesen Reduzierungen haben wir KGV von 12 für das laufende Jahr. Der Kurs ist abgeschmiert von 15 Euro vor noch 2 Jahren auf jetzt 5,5 Euro. Da muss ich nicht die Hand aufhalten, sowas will ich nicht haben, weil eine Bankbilanz ja per se schon immer sehr intransparent ist, aber das hier noch intransparenter.
Okay, gut. Wir haben dann einen richtig dicken Fisch hier noch an Land gezogen, das ist HelloFresh. Das sind eine ordentliche Summe, 4,7 Millionen Euro, hat DSR Ventures GmbH in enger Beziehung, wie man so schön sagt, dafür Aktien gekauft. Nun ist ja HelloFresh jetzt nicht gerade ein Aufreger, aber da die Summe schon. Ne?
Die Summe ist riesig, DSR Ventures. Das D und R steht für Dominik Richter, den CEO, ist also ihm direkt zuzuordnen. Und das ist natürlich schon eine spannende Geschichte. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Marktkapitalisierung von HelloFresh ist immer noch 1,2 Milliarden. Da sind auch diese 5 Millionen oder 4,7 noch einigermaßen im Rahmen. Aber ja, es ist viel Geld, absolut. Und die Aktie ist auch immer noch im MDAX und ist natürlich stark unter Beobachtung. Aber es gibt im laufenden Jahr wiederholt starke Umsatzrückgänge. Ungefähr 7% sind aktuell geschätzt. Es gibt starken Wettbewerb, es gibt steigenden Kostendruck über die Logistik. Die Konsumenten sind vor allen Dingen etwas zurückhaltender. Zum einen sind die Preise sensitiv und mögen diese ganzen Preissteigerungen nicht eins zu eins hinnehmen, sondern reduzieren dann eben ihren Absatz. Und grundsätzlich sind sie da sehr zurückhaltend. Da kam hier regulatorischer Druck hinzu, weil es Spam-Praktiken gab mit unregulierter Werbung. Das war alles nicht schön. Das wird dazu führen, dass die Aktie in 25 voraussichtlichen Verlust schreibt. Das sehen wir auch am Aktienkurs. Also das ist der Star. Eigentlich war es eigentlich nur ein One-Hit-Wonder. Einmal unter Covid, wo alle zu Hause waren und selber gekocht haben, war das Ding auf 100 Euro geklettert. Da war das in aller Munde. Inzwischen haben wir nur noch 8 Euro über. Und die Ertragsschätzung sind sehr, sehr mau. Also auch hier schlechte Prognostizierbarkeit. Da hilft auch nicht, dass die DSR bereits im September schon mal gekauft hat, 10 Millionen, September 24, pardon, vor einem knappen Jahr, schon mal 10 Millionen gekauft hat. Die sind tatsächlich mit 5,3% einer der größten Eigentümer. Aber das macht den ganzen Reigen, den ich hier sehe vor mir, nicht wirklich sexy. Ich würde dem nicht folgen. Das ist für mich kein Kauf, maximalen Halten. Aber bei dem Druck und den verschiedenen Elementen, die ich gerade beschrieben habe, muss man die Aktie wahrscheinlich nicht haben.
Okay, also merke, wer mit großen Geldbrocken um sich wirft, ist noch lange nicht prädestiniert, dem unbedingt folgen zu müssen oder folgen zu wollen. Die Masse macht es nicht immer. Ja, kommen wir zu den Verkäufen. Wieder zwei alte Bekannte. Flatix de Giro hat für 1,02 verkauft, die Tandus GmbH. Das ist auch eine ordentliche Menge, vor allen Dingen, weil das sich jetzt langsam auch häuft. Ne?
Das stimmt, wir haben das vor zwei Wochen erst gehabt. Da war es ein anderer Verkäufer. Die Tandus GmbH ist übrigens direkt zuzuordnen dem Dr. Benon Janosch. Das ist der Co-CEO der Firma. Aber so wie ich das hier gefunden habe, ist das nicht wirklich, die Tandus GmbH, kein klassisches Kontrollinstrument, um, ich sag mal, irgendwelche strategischen Dinge zu besitzen. Also nicht das übliche Venture-Capital-Vehikel, was wir sonst so kennen, sondern es geht ja vermutlich nur um seine persönlichen Aktiengeschäfte. Und da macht er, so wie wir es auch vor zwei und vor sechs Wochen schon beschrieben haben, einfach mal Kasse, weil wir am Allzeithoch sind mit dem Flatix-Giro-Kurs. Die Marktkapitalisierung ist bei 3 Milliarden, also riesig. Er wächst also schon langsam aus dem MDAX hinaus. Die Firma ist ein reines Erfolgsmodell. Und wenn man hier mal diversifizieren will, wenn man sagt, okay, ich verdiene mein Geld bei Flatix Giro, ich habe jetzt auch wieder viel Geld mit meinen Aktien verdient, da kann ich eben auch mal was rausziehen und diversifizieren. Das ist für mich hier die Hauptmotivation.
Okay. Ja, der nächste Wert, der ist auch ein alter Bekannter, Elmo Semiconductor, Zulieferer, Kfz und so was alles. Arne Schneider kommt mir bekannt vor. Ich meine, wir hätten vor zwei Wochen den auch schon mal im Portfolio gehabt, also im Beobachtungsportfolio, 574.000 Euro. Was ist da los?
Ja, das ist viel Geld. Arne Schneider hat tatsächlich letzte Woche nochmal 1,3 Millionen verkauft, ebenfalls verkauft. Auch schon am 20.06., nachdem man nämlich mehrere Aktienpakete dann auch hatte. Es gab dann eine Zuteilung im Rahmen von einem Bonusprogramm. Und offenbar, wie soll ich sagen, will der Mann keine positiven Signale über seine Firma aussenden. Weil das ist das, was er tut. Okay, wir können spekulieren, was er will. Will er diversifizieren oder Kasse machen? Aber so wiederholt in den Größenordnungen könnte man den Schluss ziehen, dass er nicht viel von seiner Firma hält. Keine Ahnung. Er wird sagen, das geht uns nichts an, aber das ist ja genau unser Job. Wir kommentieren das, was er tut, ja, weil es eben gemeldet wird bei der BaFin und weil es so viel auffällig ist. Insofern würde ich dem Verkauf an sich gar nicht gerne folgen. Wenn ich die Aktie hätte, würde ich sie halten, weil nämlich Elmos für mich im Moment eine interessante Turnaround-Situation ist. Aber das, was der Kollege da aussendet, ist natürlich nicht sehr vertrauenserweckend. Deswegen mit dem großen Fragezeichen versehen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das habe ich auch letzte Woche schon in ähnlicher Form gesagt. Das muss man einfach so hinnehmen. Das ist sein Ding. Und wenn er so risikoavers ist, kann man ja positiv formulieren. Oder vielleicht auch gierig. Oder ich weiß nicht was. Einfach nicht viel von seiner Firma hält. Dann ist das ja auch mal ein Signal für uns, zum drüber nachdenken. Und das tun wir jetzt auch noch eine
Woche. Okay. Ja, das machen wir auch. Ja, also wir merken uns, Rainer Lemm würde die Aktie halten und Arne Schneider kriegt heute den Titel des Masters of Schäbigkeit. Vielleicht hat er ihn morgen ja auch noch. Mal gucken, was passiert. Ja, liebe Zuhörer und Zuseher, das war's für heute. Wir freuen uns auf Sie nächste Woche wieder und bis dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag.
Tschüss, machen Sie's gut.
Ciao. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse Bios Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse Bios Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse-Bios-Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse Bios Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985480115, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MbH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.